Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que...
Am 5. Oktober 1972 gründete Jean-Marie Le Pen den Front National. Warum er für seine Partei das Flammenlogo und den Slogan der neofaschistischen Partei MSI in Italien imitiert habe, wurde der damals 44-Jährige wenig später von Journalisten gefragt. Es sei einfach das schönste Logo auf dem Markt gewesen, antwortete der Politiker. Folge 61 von Frankophil über die historischen Wurzeln des Front National und den Wandel der Partei zur führenden Oppositionsmacht in Frankreich. Am Mikrofon ist Andreas Noll. »23 Jahre nach Gründung des Front National wurde Jordan Bardella in der Pariser Banlieue geboren. Der heutige Präsident der Partei, die sich unter Le Pen-Tochter Marine in Rassemblement National umbenannt hat, stammt aus einer Einwandererfamilie mit Wurzeln in Italien und Algerien. Die Kluft aus der Vergangenheit zwischen rechts und links ist völlig überholt, sagt Jordan Bardella. Die Kluft heute bestehe zwischen denen, die an die nationale Souveränität und an die Nation glaubten, und denjenigen, die für ein föderales Europa kämpften, für dieses so wörtlich planetarische Dorf der Europäischen Union.
Je veux dire, la droite et la gauche, c'est un vieux clivage qui est totalement dépassé. Le clivage aujourd'hui, il est entre ceux qui croient dans la souveraineté nationale, ceux qui veulent défendre la nation, et ceux qui croient dans cette Union européenne fédérale, dans ce village planétaire.
Sagt Jordan Bardella, der aktuelle Vorsitzende des Rassemblement National. Gut sechs Wochen vor den Europawahlen führt die Partei in den landesweiten Umfragen mit großem Abstand. Der Historiker Matthias Wächter lebt seit mehr als 20 Jahren in Nizza und leitet dort das Europäische Hochschulinstitut CIFE. Kürzlich ist von ihm bei Beck die Geschichte Frankreichs erschienen. Er ist heute unser Gast im Podcast. Herr Wächter, Jean-Marie Le Pen hat den Front National in den 70er Jahren als extrem rechte Partei gegründet, die sich bewusst abgrenzt von der gemäßigten Rechten, also den Gaullisten. Welche Wählerschichten wollte die Partei in ihrer Frühphase gewinnen?
Die extreme Rechte in Frankreich ging sehr geschwächt aus dem Zweiten Weltkrieg hervor, aus naheliegenden Gründen. Die extreme Rechte hatte die Kollaboration unterstützt, teilweise auch den Nationalsozialismus unterstützt. Insofern gingen sie sehr geschwächt aus dem Zweiten Weltkrieg hervor und hatten große Schwierigkeiten, sich im Frankreich des Wiederaufbaus wieder zu rekonstruieren. Auch aus dem Grund, dass es Frankreich ja sehr gut ging. Es gab viel zu verteilen, es gab Wachstumsraten von 5%, auch teilweise darüber. Es gab keine Arbeitslosigkeit. Einwanderung war notwendig, um überhaupt den Bedarf an Arbeitskräften zu befriedigen. Insofern ging es Frankreich gut. Es gab allerdings ein schwelendes und die Gesellschaft tief zerreißendes Problem, das war die Dekolonisierung. Und die Dekolonisierung führte zu zwei extrem gewalttätigen Kriegen, dem Indochina-Krieg und noch furchtbarer, noch gewalttätiger, der Krieg in Algerien. Der Krieg in Algerien endete ja mit der Unabhängigkeit Algeriens, dem Exodus von circa 1 Million europäischer Algerier, also Menschen europäischer Herkunft, die in Algerien gesiedelt hatten und die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatten, die sogenannten Pieds Noirs, die allesamt mit der Unabhängigkeit Algeriens das Land verlassen haben. Mit der Unabhängigkeit Algeriens trat in der rechten Frankreichs eine gewisse Spaltung ein. Die Rechte Frankreichs damals wurde ja angeführt von de Gaulle, einer großen, ja, nationalbewussten, man kann auch sagen nationalistischen, konservativen Leitfigur, die allerdings das Milieu des nationalistischen Frankreich teilweise extrem enttäuscht hatte, indem er die Unabhängigkeit Algeriens eingeleitet hatte, so dass ein Teil dieser nationalistisch Gesonnenen, doch ein Teil der Siedler in Algerien, ein Teil der Pieds-Noirs, gewalttätig gegen de Gaulle vorgegangen sind, mit der Organisation Armée Secrète, einer Terrorbewegung, die gegen das eigene Land vorgegangen ist. Jean-Marie Le Pen hat zunächst auf diese Ressource geschielt, auf Menschen nationaler Gesinnung, die vom Gaullismus und der Grundentscheidung des Gaullismus, die Unabhängigkeit Algeriens einzuwilligen, tiefst enttäuscht waren und bereit waren und nach einer anderen Wähleroption suchten.
Wenn wir auf die ganz großen Linien der Parteiengeschichte in Frankreich schauen, in wessen Tradition sah sich der Front National damals?
Ich würde den Front National beschreiben als ein Sammelbecken aller extremen rechten Strömungen. Eine entscheidende und für seine Ausbreitung extrem wichtige Ressource waren in der Tat die Algerien-Franzosen oder die Menschen, die von der Unabhängigkeit Algeriens enttäuscht waren, aber auch viele andere nationalistisch oder extrem nationalistisch gesonnen Menschen fanden dort eine neue politische Heimstatt. Man kann etwa sprechen von integristischen Katholiken, die sich mit der Republik nie völlig ausgesöhnt hatten. Man kann etwa von der morassistischen Rechten sprechen, also den Anhängern der Action Française, der berühmten Zeitschrift des Intellektuellen Charles Maurras. Solche Menschen fühlten sich ebenso vom Front National angesprochen. Also alle Traditionen der französischen extremen Rechten, also von der antirepublikanischen, klerikalen, nationalistisch, militaristisch eben bis hin zu dieser neuen Ressource der Menschen, die von der Dekolonisierung enttäuscht waren, alle diese diversen Strömungen der französischen extremen Rechten sollten vom Front National aufgefangen werden.
Wenn wir heute über extrem rechte Parteien sprechen, in Deutschland, in Frankreich oder anderen Ländern, dann wird ja bisweilen eingewendet, dass diese Parteien zum Teil Positionen vertreten, oder es wird behauptet, die früher von der gemäßigten Rechten vertreten wurde. Was hieß denn Rechtsextremismus in Frankreich in den 1970er Jahren? Was waren das für politische Forderungen, die da artikuliert wurden?
Rechtsextremismus in Frankreich hat lange geheißen, gegen die Republik zu sein mit ihren Leitwerten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist sozusagen die Urressource der französischen extremen Rechten. Was in den 70er Jahren hinzukommt als eine neue Botschaft, ist der Rassismus. Schlicht und ergreifend der Rassismus. Frankreich ist ein Land, das in dieser Phase massiv verändert. Die Einwanderung wird immer mehr extraeuropäisch. Der Front National thematisiert die außereuropäische Einwanderung. Vom Anbeginn an ist das Leitthema des Front National, ist die Einwanderung außerhalb Europas, oder das zu viel an Einwanderung und die Veränderungen, die damit in der französischen Gesellschaft stattfinden werden.
Wenn Sie sagen Einwanderung als ein Leitthema des Front National, welche Rolle spielte dann ja das Thema Anti-System, Anti-Establishment-Rhetorik in der Partei?
Ich denke, das war von Anfang an ein sehr wichtiges Thema, insbesondere in der Positionierung oder der Selbstdarstellung, die Jean-Marie Le Pen, der Gründer, vorgenommen hat. Er hat sich positioniert als ein Mensch, der eben nicht aus dem System kam, von seinem Hintergrund her nicht aus dem System kam. Er hatte seine ersten politischen Sporen verdient in einer Kleinpartei der Vierten Republik, den sogenannten Poujadisten. Das war eine kurzlebige, populistische Kleinpartei in der Vierten Republik, die eben gegen das System agitiert hatte. Es war eine Partei, die kleine Selbstständige vertreten wollte. Handwerker, Ladenbesitzer, Menschen, die sich von der Modernisierung Frankreichs überrollt sahen und gegen den Staat agitierten, gegen den Staat als Steuereinnehmer, als Reglementierer, als Gängeler und mit einer recht eindimensionalen Antistaatspropaganda auf einmal einen großen Wahlerfolg errangen. Plötzlich 10% in den 50er Jahren. Und Jean-Marie Le Pen war einer der Abgeordneten der Pujadisten, also einer Antisystem, Antistaat, antikommunistisch, virulent antikommunistischen Partei, die sich auf dem äußersten rechten Rand des politischen Spektrums positionierte. Dann kam natürlich der Systemwechsel 58, der Pujadismus verschwand, aber das war so sozusagen der Einstieg ins politische Leben von Jean-Marie Le Pen, war eben über diese Antisystempartei. Und in seiner eigenen Selbstdarstellung hat Le Pen immer sich positioniert als jemand, der weder zur Rechten noch zur Linken, weder zu der einen noch zur anderen Partei gehört, der keinen Hintergrund in den Eliteschulen des Landes hat, sondern eben sozusagen aus dem wahren Volk kommt und dieses repräsentiert.
Was dann heute bei dem aktuellen Vorsitzenden auch wieder der Fall ist. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Jetzt haben Sie die verschiedenen Strömungen, die Wählerreservoirs erklärt, die es da ja gab, auf die sich Jean-Marie Le Pen stützen konnte. Trotzdem war es so, dass die Partei, ja, man kann sagen, in den ersten 10 Jahren ihres Bestehens keine nennenswerten Erfolge erringen konnte an der Wahlurne. Die Partei kam bei Wahlen kaum über 1% hinaus. Lag das aus Ihrer Sicht am politischen Angebot, also dem Personal der Partei, oder an den Inhalten, die dann doch nicht beim Wähler gefruchtet haben?
Ich denke, die Stimmung in Frankreich in dieser Phase war nach wie vor gut. Es war weiterhin eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs. Es gab immer noch wenig Arbeitslosigkeit. Das alles begann zu kippen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit dem Ende der sogenannten Trente Glorieuse, wie man in Frankreich sagt, also den glorreichen 30 Nachkriegsjahrzehnten, in denen es eben diesen Wirtschaftsboom gab, diese unglaubliche Modernisierung Frankreichs, an der schlichtweg alle Menschen teilhatten. Plötzlich sah es so aus, als wenn das zu Ende sei. Es gab kein Wachstum mehr, es gab zu hohe Staatsausgaben, es gab Arbeitslosigkeit, es gab ein Gefühl der Krise, eine Wahrnehmung der Krise, dass das Land in der Krise sei. Und plötzlich zog in diesem Kontext die Botschaft, wir haben zu viel Einwanderung. Einwanderer sind Mitverursacher und der Propaganda des Front National die entscheidenden Verursacher unserer Krise. Also das, denke ich, ist der entscheidende Umschwung in der Stimmungslage Frankreichs in den 70er Jahren von einem fortschrittsgewissen Land zu einem skeptischen, krisengewissen Land. Und in diese Stimmung stößt der Front National mit einer einfachen Botschaft: weniger Einwanderung bedeutet weniger Arbeitslosigkeit. Ein Plakat, Wahlplakat, das Front National aus den 80er Jahren sagt, 1 Million Arbeitslose sind 1 Million Einwanderer zu viel. Diese schlichte Botschaft zieht plötzlich.
In dieser Phase, in der die Einwanderungsdiskussion neu aufkommt, in der die Wirtschaft lahmt, in diese Phase fällt auch die Wahl François Mitterrands, des Sozialisten, 1981 zum Staatspräsidenten, des ersten sozialistischen Staatspräsidenten in der 5. Republik. Und es kam gut 10 Jahre nach Parteigründung, ja, in Dreux zu einem ersten Wahlbündnis zwischen den Gaullisten und dem Front National. Wie haben sich diese beiden Parteien bis dahin belauert? Gab es damals in Frankreich nicht so etwas, wie wir es heute in Deutschland kennen, diese Brandmauer zur extremen Rechten?
Die Brandmauer ist immer brüchig gewesen auf lokaler oder regionaler Ebene. Auf nationaler Ebene hat sie weitgehend standgehalten und solange Galionsfiguren wie Charles de Gaulle an der Spitze der gaullistischen Bewegung waren, war der Gaullismus ja auch in der Lage, breit zu sammeln, breit die national gesonnenen Menschen in Frankreich zusammen, eben außer diejenigen, die er so wahnsinnig enttäuscht hatte mit der Unabhängigkeit Algeriens. Aber ansonsten gelang es dem Gaullismus, das nationale Lager zu versammeln. Insofern stellt sich die Frage der Brandmauer erst damit, dass der Front National überhaupt zu einer Option wird, zu einer Machtoption etwa in einer Stadt oder zu einer Machtoption in einer Region. Das ist dann eine Frage, die sich in den 90er Jahren besonders stellt, wo Regionspräsidenten eben mit Hilfe des Front National gewählt werden, sodass sich dann die Parteien auf nationaler Ebene positionieren in dieser Frage: Brandmauer bis wohin und wie weit kann man auch eventuell mit dem Front National zusammenarbeiten. Da haben natürlich auch Politiker der bürgerlichen Rechten unterschiedliche Positionen bezogen. Einer etwa, für den die Brandmauer eisern war, war Jacques Chirac, der wahrscheinlich die extreme Rechte so hasste, dass es ihm unvorstellbar schien, mit ihr zusammenzuarbeiten. Er hat natürlich rhetorisch der extremen Rechten einige Konzessionen gemacht. Aber Zusammenarbeit mit der extremen Rechten unter Chirac nicht möglich. Die damals noch existierende UDF, also die nicht-gaullistische, liberale Rechte, kann man sagen, da war etwas mehr Öffnung zum Front National als beim Gaullismus.
Und welche Bedeutung hatte diese Kommunalwahl in Dreux, wo der Front National ja zum ersten Mal ja einen großen Wahlerfolg erringen konnte?
Man hat diese neue Partei zur Kenntnis genommen als ein Wiederauferstehen der extremen Rechten, von der zuvor in Frankreich der Nachkriegszeit nicht so wahnsinnig viel man mehr gehört hatte. Aber es war nicht mehr als ein Aufführungszeichen. Es gibt wieder offenbar eine Partei der extremen Rechten, die manche Wähler anzieht.
Nun haben die politischen Gegner auf der linken Seite, jetzt haben wir gerade über die Konservativen, über die Gaullisten gesprochen, haben die politischen Gegner auf der linken Seite des Spektrums ja auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sich der Front National etablieren konnte in der französischen Parteienlandschaft. Der sozialistische Staatspräsident François Mitterrand in der Zeit, in den 80er Jahren, hatte damals die Medien ermahnt, dem Front National eine öffentliche Sichtbarkeit zu gewähren. Und unter seiner Präsidentschaft wurde ja auch das Verhältniswahlrecht bei den Parlamentswahlen teilweise eingeführt, was dem Front National dann den Einzug in die Nationalversammlung ermöglichte. Haben die gemäßigten Parteien den Front National damals, ja, wenn man so will, als Spielball gesehen, um dem Hauptkonkurrenten, dem hauptpolitischen Gegner zu schaden?
Was die Wahl 86 belangt und die Einführung des Verhältniswahlrechts, das war ein Wahlversprechen, das Mitterrand gemacht hatte und das er eingelöst hat. Es war taktisch für ihn natürlich ein günstiger Schachzug, weil er durch die Einführung des Verhältniswahlrechts die Verluste für seine sozialistische Partei, die unvermeidbar waren, begrenzen konnte. Sie hätten sich viel, viel stärker in der Abgeordnetenzahl der Nationalversammlung wiedergespiegelt, wenn nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt worden wäre. Insofern war es taktisch für ihn gut. Was es für den Front National gebracht hat, war, dass es tatsächlich nun eine Parlamentsrepräsentation gab. Das nun Mitterrand in die Schuhe zu schieben oder ihn dafür zu beschuldigen, dass er damit auch den Front National hochgebracht hätte, finde ich nicht fair. Das Verhältniswahlrecht hat seine eigene repräsentative Logik und in diesem Falle hat sie halt dazu geführt, dass der Front National gemäß seines damaligen Wählerpotenzials repräsentiert wurde. Danach trat eigentlich eher die Anomalie auf, dass der Front National bei Präsidentschaftswahlen Ergebnisse von 16, 17, 18, später noch mehr Prozent erzielte und in der Nationalversammlung fast nicht repräsentiert war. Da gab es mal hin und wieder ein, zwei Abgeordnete, die es schafften, über das Mehrheitswahlrecht einen Sitz zu gewinnen. Aber ansonsten waren 16-17% der Wählerschaft in der Nationalversammlung nicht vertreten. Das finde ich eigentlich eher skandalös, egal welche Partei es betrifft. Ob es der, natürlich ist der Front National mir nie sympathisch gewesen, aber sein Wählerpotenzial hätte auch damals repräsentiert gehört, finde ich.
Der damalige Präsident der Partei, Jean-Marie Le Pen, der ja mittlerweile aus der Nachfolgepartei ausgeschlossen ist, wollte ja die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung in Frankreich destabilisieren. Er sah seine Partei ganz bewusst nicht als staatstragend an. Ab wann, würden Sie sagen, lassen sich die ersten Hinweise entdecken, dass diese Partei, dass der Front National staatstragender wurde und von dieser Position, ja, des Destabilisierens abgerückt ist?
Dies ist eine Geschichte des 21. Jahrhunderts. Also das Rassemblement National heute bezeichnet es als Dediabolisierung, also, oder man kann auch sagen, eine Normalisierungsstrategie des Front National ist eine Geschichte des 21. Jahrhunderts. Wir haben hier einen wichtigen Einschnitt durch 2002. Jean-Marie Le Pen, damals noch in seiner Rolle als Provokateur, als Systemkritiker, als Extremist und auch als jemand, der sich nicht scheut, sich rassistisch zu positionieren. 2002 in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen gelangt, eigentlich durch einen Unfall, nicht weil er besonders erfolgreich war, sondern durch einen Unfall, dass nämlich das linke Lager nicht in der Lage war, sich auf einen Kandidaten zu einigen. 2002, also dieser Schock eigentlich in Frankreich, der Front National kommt in die zweite Runde. Es stellt sich dann insbesondere für die bürgerliche Rechte die Frage, wie soll sie sich positionieren? Soll sie eben die Themen des Front National aufgreifen, um damit auf Wählerfang zu gehen, oder soll sie sich betont eben von den Botschaften des Front National distanzieren? Und dies insbesondere in den Themen Einwanderung und innere Sicherheit und natürlich der Konnex zwischen beiden, zwischen Einwanderung und innerer Sicherheit. Und hier haben wir nun eine extrem wichtige Gestalt für die Entwicklung der französischen Rechten, ob extrem oder bürgerlich. Es ist nämlich Nicolas Sarkozy, der in der Phase zwischen 2002 bis 2007 aufsteigt als der Strongman der französischen Rechten mit einem harten Diskurs über Einwanderung und Sicherheit und der auch nicht scheut, immer wieder die beiden Themen miteinander in Verbindung zu bringen. Das verbreitete Gefühl von Unsicherheit unter den französischen Bürgern und die angeblich unkontrollierte Immigration. Mit einem auf Einwanderung zugespitzten Wahlkampf, Einwanderung, nationale Identität zugespitzten Wahlkampf, gewinnt er 2007, indem er den Front National entscheidend schwächt. Danach beginnt der Generationswechsel auch im Front National. Immer weniger Einfluss von Jean-Marie Le Pen und ein immer kontrollierterer Diskurs in der Partei, wo rassistische oder antisemitische Entgleisungen nicht mehr geduldet werden. Eine Botschaft oder ein Parteiprogramm, das natürlich weiterhin das Thema der Einwanderung in den Vordergrund rückt, aber in dem Parolen wie Remigration, massenhafte Remigration nicht mehr vorkommen. Nach meiner Auffassung ist diese Normalisierung oder Dediabolisierung des Front National ein Prozess, der beginnt im 21. Jahrhundert und insbesondere nach dem Wahlsieg von Sarkozy 2007.
Jetzt haben Sie von Normalisierung gesprochen. Marine Le Pen hatte ja schon immer die Bezeichnung rechtsextrem abgelehnt. Auch Jordan Bardella, der aktuelle Parteivorsitzende, behauptet von sich, er sei weder rechts noch links. Wie lässt sich das Rassemblement National heute im Parteienspektrum einordnen?
Die französischen Nationalisten haben gerne diese Botschaft, ni droite ni gauche, weder rechts noch links, vor sich hergetragen, weil sie mit der Rechten assoziieren wollten, die bürgerlich-kapitalistische Rechte, die Unternehmerschaft, die Rechte des Gelds. Das wollte natürlich die extreme Rechte nicht sein. Sie wollte eine Rechte des französischen Volkes sein. Es ist insofern eine populistische Botschaft, die sagt, wir sind weder links noch rechts, sondern wir sprechen für das Volk. Was die Botschaften des Rassemblement National anbelangt, sind sie auf jeden Fall auf dem extrem rechten Spektrum der französischen Politik anzusiedeln. Man kann nicht sagen, dass nur weil man sich nicht mehr rechtsextrem nennt, es auch geworden ist. Man hat natürlich in manchen Punkten die Positionen stark abgemildert. Noch bei der Präsidentschaftswahl 2017 trat Marine Le Pen für den Ausstieg aus der Eurozone aus und musste dann feststellen, dass diese Forderung unpopulär war. Die meisten Franzosen finden den Euro gut und wollen ihn nicht verlieren. Nun wird auch vom Rassemblement National nicht mehr die lange erhobene Forderung im Austritt aus der Europäischen Union oder einem Abschluss mit der europäischen Integration erhoben. Aber wenn man sich die Forderungen im Detail ansieht, läuft es eben dann doch auf eine Art Frexit hinaus. Wenn man das alles macht, was der Rassemblement National sich vorstellt, wenn man aus Schengen austritt, wenn man aus der Freizügigkeit austritt, wenn man die Souveränität über Handelsbeziehungen gewinnen will, dann tritt man faktisch doch aus der Europäischen Union aus.
Ist das Rassemblement National aus Ihrer Sicht heute noch eine Protestwählerpartei?
Es ist eine Partei, die viele Menschen anspricht, die sich von etablierten Parteien nicht repräsentiert fühlen. Menschen, die sagen, wir haben die Sozialisten ausprobiert, hat nicht geklappt. Wir haben die gemäßigten Rechten ausprobiert, wir haben Sarkozy ausprobiert, das hat nicht geklappt. Jetzt haben wir auch noch Macron ausprobiert, der weder rechts noch links war, sondern die Besten aus allen Gruppierungen sammeln wollte, der die Strömungen Frankreichs überwinden wollte. Haben wir ausprobiert, hat auch nicht geklappt. Es bleibt eben jetzt nur noch eine Alternative, das ist das Rassemblement National. Das ist eine Strömung, die das Rassemblement National vermag aufzugreifen. Andererseits vermag das Rassemblement National eine Sichtweise, die sich bei verschiedenen französischen Bürgern breit gemacht hat, aufzugreifen, die das Land eben spaltet in ein Eliten-Frankreich und ein ausgeschlossenes Frankreich. Ein Frankreich, das an der Globalisierung partizipiert, das aus der Globalisierung und aus der europäischen Integration Chancen zieht, und ein Frankreich, das sich als Opfer der Globalisierung fühlt, als Opfer der europäischen Integration, als Opfer von Outsourcing fühlt. Das sind neue Bruchlinien in der französischen Gesellschaft, die auch in der Gelbwestenbewegung sichtbar wurden, wo Menschen sich an die Rond-Point, an die Verteilerkreise der Vorstädte stellten, mit Parolen, die Macht ans Volk, gegen die Globalisierung, raus aus der Globalisierung, raus aus der Europäischen Union, Frexit und so weiter. Menschen, die das Gefühl hatten, dass sie nicht gehört werden, dass sie nicht partizipieren an den Tendenzen der Moderne, an der Globalisierung, der europäischen Integration, nicht partizipieren können und dass sie nicht gehört werden. Und wenn schon eine Partei sie hört, so eine Logik, ist es das Rassemblement National, was sich eben diesen Diskurs aneignet. So würde ich den Protest, den das Rassemblement National artikuliert, formulieren.
Jetzt haben wir viel in diesem Gespräch über Begriffe gesprochen, die Geschichte der Partei nachvollzogen, die Wandlung auch. Aber das Rassemblement National ist ja bis heute eine Oppositionspartei geblieben, übernimmt keine exekutiven Aufgaben im Staat. Das ist lediglich in einigen Kommunen in Frankreich der Fall, unter anderem in Fréjus, ganz in der Nähe von Nizza, wo Sie arbeiten. Herr Wächter, seit 10 Jahren wird die Stadt von David Rachline, dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der Partei, geführt. Er ist der Bürgermeister. Ja, und er ist ein früherer Anhänger von Jean-Marie Le Pen, das sollte man vielleicht noch ergänzen. Unterscheidet sich seine Amtsführung ja von der gemäßigter Politiker in den Kommunen rundherum?
Natürlich war für den Front National das Großereignis immer die Präsidentschaftswahl, wo der Volkstribun Jean-Marie Le Pen auftreten konnte, wo er im Fernsehen, in Debatten sich präsentieren konnte. Er war ein exzellenter Debattierer, das Volk sozusagen um sich scharen konnte. Insofern hat sich der Front National auch um eine wirkliche regionale oder lokale Implantierung nie richtig geschert. Also selbst bei den letzten Kommunalwahlen, die fanden statt 2020, mitten in der Covid-Pandemie, hat der Rassemblement National ziemlich schlecht abgeschnitten. Wir haben ungefähr 35.000 bis 36.000 Gemeinden in Frankreich. Und er ist nur vertreten in den Stadträten von 258 Kommunen. Und nur ganz wenige regiert er. Und zu denen gehört eben Fréjus. Fréjus, David Rachline, wurde in der Tat 2020 gleich im ersten Wahlgang wiedergewählt. Man muss in Frankreich, um die Munizipalwahl zu gewinnen, über 50% der Stimmen erlangen im ersten Wahlgang. Das ist ihm tatsächlich gelungen. Also nach 6 Jahren Amtsführung hatte er also seine Macht so stabilisiert, dass er gleich im ersten Wahlgang wiedergewählt wurde. Man muss sagen, dass Fréjus eine traditionell rechtsorientierte Stadt ist. Insofern die Linke als Opposition sehr schwach ist. Rachline konnte 2014 hineinstoßen sozusagen in einen notwendigen Generationswechsel in der rechten Führung der Stadt. Die alte Garde hat abgewirtschaftet und er als sehr junger Mann damals versprach Erneuerung. Was jetzt die konkrete Amtsführung anbelangt und die Domänen, die Kompetenzen eines französischen Bürgermeisters, wie unterscheidet sich das, was ein Mann des Rassemblement National macht, von dem, was ein gemäßigter Bürgermeister macht? Die Themen sind natürlich, bleiben die gleichen. Es geht um innere Sicherheit, das sind Themen, die sehr wichtig sind für den Rassemblement National. Ein weiteres Thema, wo sich der RN unterscheiden kann, sind Subventionen, dass man Subventionen an manche Vereinigungen gibt oder nicht. Dann natürlich ein Dauerthema, der Bau von Moscheen. Macht man das oder nicht? Unterscheidet sich das, was der Front National oder das Rassemblement National in Fréjus macht, von dem, was rechte Bürgermeister in der Region, im Var, in Vaucluse, in den Alpes-Maritimes machen? Grundsätzlich nicht.
Wie ist er denn über die 10 Jahre mittlerweile, kann man sagen, er ist ein ganz normaler Bestandteil der kommunalpolitischen Szene in Südfrankreich? Oder gibt es da eine, ja, wie auch immer, aufgezogene Brandmauer zu den gemäßigten Bürgermeistern anderer Städte?
Er ist ja nicht der Erste seiner Art. Es gab und gibt schon andere. Es gibt etwa nicht weit entfernt in Orange, mittlerweile in zweiter Generation, die Familie Bompard. Das sind Abtrünnige des Front National. Der Vater Jacques Bompard hat den Front National in den 90er Jahren verlassen, Orange erobert und nun ist sein Sohn an der Macht. Insofern eine rechtsextreme Bastion seit langem. Im Var gab es, also im Departement Var, gab es andere Kommunen, die rechtsextrem regiert waren. Das ist insofern kein Einzelfall in der Region. Wie es jetzt tagtäglich abläuft in der Absprache etwa mit dem Präfekten, der ja für einen Bürgermeister weiterhin der wichtigste Ansprechpartner ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Können Sie einschätzen, wie bedeutsam das für die nationale Ebene ist, was diese Bürgermeister in den Kommunen machen, wobei David Rachline natürlich da eine herausgehobene Position hat?
Ich denke, was sehr wichtig ist, werden die Ergebnisse von Alliot in Perpignan sein. Perpignan war die einzige größere Stadt, die das Rassemblement National 2020 erobern konnte. Und zwar wurde zum Bürgermeister gewählt Louis Alliot, ehemaliger Lebenspartner von Marine Le Pen, der Perpignan zu einem Laboratorium, in der Tat einem Laboratorium der Ideen des Rassemblement National umgestalten möchte. Da muss man in der Tat, wenn es zu den nächsten Wahlen kommt, sehen, inwiefern ihm das tatsächlich gelungen ist und inwiefern eher Perpignan zu einem Modell einer neuen Stadtpolitik des Rassemblement National hat machen können oder nicht. Für den nationalen Erfolg dieser Partei wird das nicht entscheidend sein. Es wird nicht entscheidend sein, wie gut es diesen Männern gelingt, ihre Städte zu führen. Das wird für die Wähler im Rest von Frankreich nur eine ganz geringe Bedeutung haben. Die Tatsache, dass manche Bürgermeister ihre Gemeinden schlecht geführt haben in der Phase zwischen 2014 und 2020, hat nicht dazu geführt, dass national der Rassemblement National an Stimmen verloren hat. Im Gegenteil, die Präsidentschaftswahl 2022 sind sehr gut ausgegangen für das Rassemblement National. Ich denke, die Wählerinnen und Wähler des Rassemblement National werden nicht gucken, wie Rachline Préjus führt oder wie Alliot Perpignan geführt hat. Sie werden sich an der Positionierung der Partei und seinem Führungspersonal in der gegenwärtigen politischen Debatte orientieren.
Und doch dürfte es ja auch um das Thema Glaubwürdigkeit gehen. Vor einigen Monaten ist ein Buch erschienen mit dem Titel Les Rapaces, erschienen, geschrieben von einer Reporterin, die 2 Jahre lang in Fréjus recherchiert hat. Ihr Fazit, wenn man es jetzt mal ganz runterbricht, der Rassemblement National, die Partei nutze Fréjus, um sich zu amüsieren und zu bereichern. Stichwort Glaubwürdigkeit, Herr Wächter. Glauben Sie, so ein Urteil schockiert die Wähler der Partei oder kalkulieren die das mit ein, erwarten die das vielleicht sogar?
Ich denke, es ist eher das Schockierende, dass eben solche Enthüllungen nicht sehr viel an dem Wahlerfolg dieser Partei ändern. Es gab ja auch schon andere Enthüllungen, etwa über Korruptionsfälle im Europäischen Parlament, und auch Verurteilungen, wo parlamentarische Assistenten dazu missbraucht wurden, sozusagen für die Partei zu arbeiten. Das alles hat nichts daran geändert, dass die Partei erfolgreich ist. Ich glaube nicht, dass solche Enthüllungen dauerhaft schädlich sein werden für die Partei.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Ist das politischer Handwerk, ich frage mal so, ist das politischer Handwerk bei dieser Partei für die Anhänger gar nicht so wichtig, wie das vielleicht möglicherweise, ist jetzt auch nur eine Hypothese, für andere Parteien wichtig wäre? Weil womöglich die ideologische Positionierung alles andere überstrahlt, die handwerklichen Fähigkeiten überstrahlt?
So ist es bislang gewesen. Die ideologische Positionierung oder die Positionierung gegenüber den Rivalen hat alles überstrahlt, stand absolut im Mittelpunkt und war das, was die Wählerschaft angezogen hat. Auf nationaler Ebene hat man auch nicht erwartet, dass das Rassemblement National tatsächlich die Führung übernimmt, dass man von der Partei regiert wird. Ja, ich denke, man stellt andere Maßstäbe an diese Partei an als an gemäßigte Parteien.
Heißt das am Ende, man kann den Rassemblement National nur entzaubern oder er würde sich möglicherweise selbst entzaubern, wenn er national an die Macht kommt, national Einfluss hat, ob jetzt als Präsident, Präsidentin oder in Form einer Regierungsbeteiligung?
Er würde sich entzaubern können, wenn wir uns in einem anderen Land befinden würden als die französische Fünfte Republik, in Italien etwa eine rechtsextreme Populistin wie Giorgia Meloni konnte an die Macht kommen, nur mit einer Koalitionsregierung, in einem parlamentarischen Regierungssystem. In Frankreich sollte Marine Le Pen eine Präsidentschaftswahl gewinnen, hat sie die Vollmachten des Präsidenten oder der Präsidentin der Fünften Republik. Die sind größer als die Vollmachten des amerikanischen Präsidenten. Ich würde behaupten, kein gewählter Staatspräsident hat so viele Vollmachten wie der französische Staatspräsident. Insofern kann man diese Logik nicht anwenden auf den Rassemblement National. Entzauberung durch Machteroberung. Bei Machteroberung würde der Rassemblement National eben nicht nur die mageren Machtmittel eines Bürgermeisters von Fréjus in der Hand haben, sondern über die gesamte französische Beamtenschaft verfügen. Der Rassemblement National würde, wie es Macron derzeit macht, ohne parlamentarische Mehrheit regieren können. Über den 49.3, über den Artikel 49.3 der Verfassung, der es ermöglicht, Gesetze ohne Parlamentsabstimmung durchzubringen. Nein, das Regieren auch durch Dekrete, was in Frankreich sehr ausgeprägt ist. Also die ganzen gesamten Machtmittel der Exekutive könnte der Rassemblement National ausschöpfen und insofern auch die Chance nutzen, den Staat viel stärker umzukrempeln, als es einer Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Italien möglich sein wird. Insofern rufe ich dazu äußerster Wachsamkeit auf. Man darf nicht diese Logik anwenden, dass sich der Rassemblement National schon entzaubern wird, wenn er mal an der Macht ist. Wenn er mal an der Macht ist, ist es zu spät. Und wehe Frankreich, was dann passiert.
Folge 61 von Frankophil. Der Historiker Matthias Wächter aus Nizza hat zurückgeblickt auf die Wurzeln des Rassemblement National und die Verwandlung der Partei im Laufe der Zeit. Diese Ausgabe ist entstanden als gemeinsames Projekt von Frankophil mit der deutsch-französischen Online-Zeitschrift Dokumente, dem Institut Français Aachen und des Aachen Europe Direct Informationszentrums. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Am Mikrofon war Andreas Noll.